Für all diejenigen, die mich nicht kennen oder nicht so genau wissen, was jetzt dieser junge Mann hier vorne auf der Bühne tut, ich bin derjenige, der jetzt die Predigt gleich hält. Jawohl, dankeschön. Mein Name ist Markus Wandres und ich bin Pastor der Volksmission Göppingen. Und ich darf euch mit hineinnehmen in den ersten Teil der Predigt in unserem Gottesdienst, weil wir haben gesagt, wir teilen uns die Predigt auf. Wir wollen miteinander predigen, gemeinsam für Göppingen. Zwei Predigten heute Morgen. Und jeder, der schon mal bei uns in einem Gottesdienst war, weiß, unsere Predigten, das ist nicht nur so eine Viertelstunde, 20 Minuten, sondern da geht ihr auch mal eine halbe, dreiviertel Stunde und ihr bekommt heute zwei Predigten. Von daher stellt euch drauf ein. Ich hoffe, keiner von euch hat einen Braten im Ofen. Nein, natürlich nicht. Wir teilen uns eine Predigt, aber sie wird trotzdem nicht länger als die übliche, gewohnte Zeit gehen. In wenigen Tagen ist es aber so, dass wir ohnehin alle viel, viel Zeit verbringen werden und auch uns Zeit nehmen werden, um uns vor einen kleinen Kasten zu setzen oder vielleicht auch vor eine große Leinwand, denn es dauert nicht mehr lange und dann geht's los, die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Jawohl, nächsten Sonntag um diese Zeit feiert ihr hoffentlich vielleicht einen Gottesdienst und abends wird ein anderer Gott angebetet in diesem Land, nämlich der Ball, der Gott Fußball. Aber es ist gut so, wenn wir dennoch nicht nur den Fußball im Kopf haben, aber wir können etwas beim Fußball erkennen. Wenn wir die Fußball-Weltmeisterschaft anschauen, wenn wir da unterwegs sind, wenn wir unserer Mannschaft zujubeln und sie anfeuern bei ihrem Projekt der Titelverteidigung, mal gucken, ob es funktioniert. Jeder, der mich näher kennt, weiß, dass Fußball für mich auch nicht nur so bei WM eine Rolle spielt, sondern auch zwischendrin ganz wichtig ist. Ich bin auch Trainer einer Jugendmannschaft bei uns in einem Verein. Und im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft habe ich einen interessanten Artikel gelesen, ein Interview mit einem ehemaligen Nationaltrainer, den Namen habe ich schon wieder vergessen, aber das, was er gesagt hat, fand ich interessant. Er hat gesagt, dass 1990, als Deutschland Weltmeister wurde und 2014, als Deutschland Weltmeister wurde und 1996, als Deutschland Europameister wurde, lag es nicht daran, dass es die Mannschaft war mit den besten Einzelspielern. Das gibt mir Hoffnung für dieses Jahr. Sondern es war die Mannschaft, die am besten miteinander funktioniert hat. Sie haben nicht nur miteinander gespielt, sondern füreinander. Und das war der Grund, warum sie den Titel gewinnen konnten. Und das, was dieser Trainer dort ausgesprochen hat, ist eine unumstrittene Erkenntnis, nämlich, dass ein funktionierendes Team eine höhere Leistung bringen kann, als eine Gruppe von spezialisierten Individualisten. Unzählige Studien und Untersuchungen zeigen uns das, dass es etwas gibt, das wir die Kraft der Gemeinschaft nennen können. Und das ist das, worum es geht heute Morgen in dieser Predigt, um die Kraft der Gemeinschaft. Wir sind gemeinsam für Göppingen unterwegs und wir glauben, dass es etwas bringt, dass es besser ist, gemeinsam unterwegs zu sein als einsam. Diese Erkenntnis dieser Forschungen, das ist nichts, was jetzt die Menschheit in den letzten 20 Jahren neu entdeckt hätte. Es ist vielmehr eine uralte Beobachtung. Letztlich eine Beobachtung von dem, was Gott selbst in den Menschen hineingelegt hat. Dass der Mensch nicht dazu bestimmt ist, alleine zu sein. Schon ganz am Anfang, wenn wir in die Bibel hineinschauen, auf den ersten Seiten der Bibel lesen wir folgende Aussage Gottes über den Menschen. Es ist nicht gut, wenn der Mensch alleine ist. In anderen Worten, du und ich, wir sind nicht dazu bestimmt, alleine zu sein, sondern in Gemeinschaft zu leben. Und jetzt sollte man meinen, auf dieser Welt mit über 7 Milliarden Menschen sollte das doch irgendwo möglich sein. Aber dennoch erleben wir, wie schwierig das ist, Gemeinschaft zu haben. Aber dort, wo wir es tun, wo wir bereit sind, wie soll man sagen, diese gesellschaftlich glorifizierten Individualismus, diese Selbstverwirklichung zu überwinden, wo wir nicht mehr nur fragen, was bringt es mir, was bringt mir das ein, sondern wo wir uns einklinken, wo wir bereit sind, Teil eines größeren Projekts zu sein, dort entwickelt sich eine unglaubliche Dynamik, eine Kraft, ein Wille, etwas, das es schafft, dass 23 isländische Fußballer, 23 Männer von einer Insel, die halb so viel Einwohner hat wie Stuttgart, dass sie in einem Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft stehen und nur knapp sich Frankreich geschlagen geben müssen. Dass ein Land, das so wenig, sage ich mal, menschliches Potenzial hat, auf einmal eine Dynamik entwickelt, um trotzdem etwas in dieser Welt zu reißen und Beachtung zu finden, dass sie sogar in diesem Jahr bei der Weltmeisterschaft wieder dabei sein werden. Aber nicht nur im Fußball sehen wir das. Schon vor 4000 Jahren sehen wir das. Es gibt in der Bibel eine Geschichte, die man hört ganz häufig im Kindergottesdienst, schon sehr früh im Religionsunterricht in der Grundschule kommt diese Geschichte vor. Dort gibt es diese Geschichte vom Turmbau zu Babel. Vielleicht habt ihr die schon mal gehört. Es geht darum, dass die Menschen zu dieser Zeit sich überlegt haben, wir wollen ein Zeichen setzen. Wir wollen einen Turm bauen, der bis zum Himmel reicht. Wir wollen sein wie Gott. Und als Gott das gesehen hat, hat er Folgendes ausgesprochen über den Menschen. Was sie gerade tun, ist erst der Anfang. Denn durch ihren vereinten Willen wird ihnen von jetzt an jedes Vorhaben gelingen. Es ist Gottes Aussage darüber, wenn Menschen in Gemeinschaft zusammenkommen, einen Sinn haben, dass ihnen alles gelingen wird. Das müssen wir uns mal auf der Zunge vergehen lassen. Gott weiß, was passiert, wenn Menschen sich zu einer Gemeinschaft zusammenschließen, wenn sie andocken, eine innere Verbundenheit empfinden. Das wird Auswirkungen haben. Es beeinflusst deinen Einsatz, es beeinflusst deine Hingabe, dein Verhalten, deine Kompromissbereitschaft. Heute Morgen waren schon vor 7 Uhr Menschen hier, die begonnen haben, ein Auto auszuladen, Technik hier reinzuladen, aufzubauen und all das zu machen, Soundcheck und so weiter. All das tun wir deswegen, weil wir es gemeinsam tun. Wenn das einer alleine machen müsste, dann ist das enorm schwierig. In Studien hat man herausgefunden, welchen Einfluss das hat. Nicht nur für Arbeitsteams, sondern für dich ganz persönlich. Man hat den Einfluss von Gemeinschaft untersucht und hat gesagt, das hat körperliche Auswirkungen. Das hat Auswirkungen auf deine Psyche. Und man ist zu dem erstaunlichen Ergebnis gekommen, dass Menschen, die einen ungesunden Lebensstil pflegen, die machen keinen Sport, die essen ungesund, ja, rauchen, all das, was so dazugehört, diese Menschen leben trotzdem länger als Menschen mit einem gesunden Lebensstil, die regelmäßig Sport treiben, wenn sie in Gemeinschaft leben. Diese Menschen leben dennoch durchschnittlich länger als die anderen, die sportlich sind, die sich gesund ernähren, aber gesellschaftlich isoliert sind. Und das hat mich zu einer These gebracht, dass es gesünder ist, gemeinsam Schokolade zu essen, als alleine Brokkoli. Das ist vielleicht ein Satz für alle Schüler an der Uhland-Grundschule. Den können wir gerne mitgeben zu dem Opfer. Das freut die Mütter und die Mensa. Aber da steckt ein wahrer Kern dahinter. Und Mutter Teresa hat das etwas sehr viel drastischer formuliert, diese Auswirkung auf unseren Körper, auf unsere Gesundheit. Und sie hat gesagt, Einsamkeit ist der Aussatz der modernen Gesellschaft. Eine Blume kannst du in einen Topf pflanzen, sie in die Sonne stellen und gießen. Und sie wächst. Aber wenn du das mit einem Menschen tust, da brauchst du schon etwas mehr als einfach nur einen Topf und ab und zu mal ein bisschen Wasser. Deswegen haben wir als Gemeinden auch diese kleinen Gruppen. Deswegen sagen wir, es ist nicht gut, wenn wir alleine unterwegs sind. Wir brauchen die Gemeinschaft, das Miteinander. Und wir laden die Leute ein, nicht nur zu uns in die Gottesdienste zu kommen, sondern auch Teil zu sein einer kleinen Gruppe, um dort Gemeinschaft zu haben, weil es dein Leben verändern kann. Jesus selber zeigt uns, dass diese Gemeinschaft eine so gewaltige Dimension hat. Und es setzt sogar noch eins drauf und sagt, schau mal, diese Gemeinschaft, da ist nicht nur etwas, was Gott hineingelegt hat, sondern was im Natürlichen passiert, sondern es gibt auch eine geistliche Auswirkung, eine geistliche Dimension, wenn es um die Kraft der Gemeinschaft geht. Denn es gibt eine Verheißung, die Jesus uns mit auf den Weg gibt. Und die lautet so, wo zwei Menschen, die Gott lieben, die an die Kraft des Gebets glauben, gemeinsam vor den Thron Gottes kommen, da wird er ihr Gebet erhören. Ich weiß nicht, wie oft du schon gebetet hast. Vielleicht kennst du das vor allem in notvollen Situationen. Schicken wir ja diese Stoßgebete in den Himmel. Und Jesus sagt, dort, wo du dich mit einem anderen Menschen verbindest und nicht alleine bleibst, sondern Gemeinschaft lebst, dort wirst du erleben, dass eure Gebete erhört werden. Ihr Lieben, Gemeinschaft ist nicht nur etwas, was in Firmen funktioniert, in Teams funktioniert, in Sportgruppen funktioniert, sondern es ist etwas, was eine geistliche Dimension hat. Kein Mensch sollte alleine leben. Und Jesus spricht deswegen ganz besonders auch am Ende seiner Zeit hier auf dieser Erde in einem Gebet nochmal in besonderer Weise über diese Gemeinschaft. Und er betet für die Gemeinschaft. Und wir lesen das im Johannesevangelium in Kapitel 21. Dort betet Jesus für seine Jünger und für alle, die noch zum Glauben kommen werden, also auch für uns heute Morgen, die wir hier sind. Er betet für dich selbst dann, wenn du noch nicht an ihn glaubst. Und er spricht dieses Gebet und sagt, ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Jesus betet darum, dass wir Gemeinschaft haben, weil er weiß, dass Gemeinschaft etwas bewirkt in unserem Leben, dass Gemeinschaft eine Kraft hat in unserem Leben, nicht nur im Natürlichen, dass wir gesünder leben, dass wir länger leben können, sondern dass es auch eine geistliche Dimension hat. Es geht ihm nicht darum, dass wir Weltmeister werden. Es geht ihm nicht darum, dass wir erfolgreich sind und unsere Firmen erfolgreich sind, sondern er weiß, dass diese geistliche Dimension von Gemeinschaft einen Einfluss hat auf unser Leben. Er weiß, dass Gott nämlich dort, wo wir auch in Gemeinschaft, in Einheit unterwegs sind, dass sein Vater im Himmel seinen Segen dorthin verheißen hat. Dass er derjenige ist, der das segnet. Und wo wir eben unser Ding nicht alleine durchziehen, sondern uns einbinden lassen in das Miteinander. Dort wird eine Kraft sichtbar, der Segen Gottes sichtbar, den wir sonst nicht sehen können. Segen heißt, Gutes über einen Menschen auszusprechen. Segen heißt, dass Gott Gutes über deinem Leben ausspricht. Segen heißt, dass Gott heilsame Worte in dein Leben hineinsprechen möchte. Und wer von uns braucht das nicht? Heilsame Worte zu hören, Worte der Ermutigung und des Trostes. All diese Dinge werden freigesetzt, wo wir Gemeinschaft leben. Diese Dimension hat Jesus vor Augen. Und Gott möchte in meinem Leben wirken, er möchte in deinem Leben wirken und er möchte, dass du genau das erfahren kannst. Und er tut das nicht von oben herab, dass er den Segen ausgießt mit der Gießkanne, sondern wenn er seinen Segen austeilt, dann tut er es in der Gemeinschaft, er tut es durch die Gemeinschaft. Dort, wo wir eins sind, wo wir uns gegenseitig tragen, wenn einer Not hat, wenn einer Hilfe braucht. Wo wir uns gegenseitig Vergebung zusprechen, anstatt Fehler aufzurechnen, anstatt dem anderen die Dinge vorzuhalten oder sie ihm womöglich auch noch nachzutragen, über Wochen, über Monate, über Jahre. Sondern dass wir uns ermutigen, dass wir uns stärken, dass wir nicht aufgeben, sondern dranbleiben. Wo die Stärken des einen nicht zum Neid des anderen führen, sondern dass wir uns gegenseitig anfeuern und ermutigen und sagen, wow, Mensch, das, was die heute Morgen hier vorne gemacht haben mit ihren Instrumenten, das war super. Ich kann auch Gitarre spielen, aber die haben es verdient und es war grandios. Die, die hier stehen und sich einsetzen, dass dieser Gottesdienst läuft, lasst uns solche sein, die ermutigen, weil es Kraft freisetzt. All das beinhaltet Gemeinschaft. All das ist das, was Gemeinde ausmacht. All das ist das, wofür Jesus betet, dass genau das passiert. Dass wir die Kraft der Gemeinschaft erleben. Nicht nur der Gemeinschaft unter uns, diese Kraft erleben, dass wir, wo wir im Miteinander unterwegs sind, sondern dass wir noch eine weitere Kraft erleben, die in der Gemeinschaft liegt. Und über diese Kraft wird Jürgen sprechen, Pastor aus der CGA.
Vielen Dank, Markus. Jetzt haben wir endlich biblisch belegt, dass wir gemeinsam Schokolade essen dürfen. Also brauchen wir kein schlechtes Gewissen mehr haben. Ich möchte über Gemeinschaft mit Gott sprechen. Und ein Mann sagte einmal, er würde sterben, um die Schule zu beenden, damit er studieren kann. Aber als er zum Studium kam, sagte er, er würde sterben, um das Studium zu beenden, damit er endlich seine Karriere beginnen kann. Dann, als sich seine Karriere gut entwickelte, sagte er, er würde sterben, um seine Karriere zu beenden, damit er seinen Ruhestand antreten kann. Und jetzt, wo er in Rente ist, hat er entdeckt, dass er so alt geworden ist, dass er einfach nur stirbt und nie wirklich gelebt hat. Ich möchte uns die Frage stellen, wie leben wir? Oder anders ausgedrückt, wie werden wir gelebt? Wer liebt To-Do-Listen? Hand hoch, seid ehrlich. Wer kann To-Do-Listen gar nicht leiden? Hand hoch. Okay, das sind fast genauso viele. Eine Definition bei www.karrierebibel.de für To-Do-Listen. Vielleicht weiß jemand nicht, was das ist. Hier ist eine tolle Definition. Eine Aneinanderreihung von zu erledigenden Aufgaben und Punkten, übersichtlich heruntergeschrieben und bereit zum Abhaken. Jetzt werden manche sagen, juhu, ja, das erlebe ich. Und andere sagen, auf gar keinen Fall. Meine Frau schreit innerlich, jubelt und ich gar nicht. To-Do-Listen gibt es zum Beispiel auf der Arbeit. Es gibt persönliche To-Do-Listen. Es gibt To-Do-Listen, die man mit Freunden teilt. To-Do-Listen, die Ehepartner sogar miteinander teilen. Also ganz besonders für die Männer. So, du musst noch dies machen, das und jenes. Es gibt vergessene To-Do-Listen. Es gibt verhasste To-Do-Listen. Es gibt geliebte To-Do-Listen. Es gibt sogar To-Do-Listen für den Urlaub. Es gibt To-Do-Listen für den Einkauf. Und ihr glaubt es gar nicht, das habe ich auch gefunden, es gibt einfache To-Do-Listen, es gibt erweiterte To-Do-Listen und es gibt komplexe To-Do-Listen. Also ich steige irgendwann, also nach einfach will ich gar nichts mehr. Ob wir To-Do-Listen lieben oder nicht, ob wir mit ihnen leben oder nicht, unser Leben besteht aus einem großen Teil davon, Aufgabe und Dinge zu erledigen, permanent. Im Beruf oder im Privaten, wir erledigen immer wieder irgendwelche Dinge und für einen gewissen Grad ist das auch in Ordnung, es ist okay, aber es wäre total fatal, wenn wir mit diesem Mindset in alle möglichen Bereiche unseres Lebens reingehen. Und ich habe jetzt mal einen Bereich rausgesucht, so das Thema Religion. Und auch da habe ich mal nach einer Definition geschaut. Ich habe mal gegoogelt, ja. Und bei Wikipedia steht Folgendes. Religion kommt vom Lateinischen, heißt Religio. Und das heißt gewissenhafte Berücksichtigung, Sorgfalt, Acht geben. Ursprünglich gemeint ist die gewissenhafte Sorgfalt in der Beachtung von Vorzeichen und Vorschriften. Das meint Religion. Ich lese es nochmal vor, das war zu kompliziert. Die gewissenhafte Sorgfalt in der Beachtung von Vorzeichen und Vorschriften. Das meint Religion. Und jetzt möchte ich das mal vergleichen mit den To-Do-Listen. Ich lese nochmal vor. Definition. Eine Aneinanderreihung von zu erledigenden Aufgaben und Punkten, übersichtlich heruntergeschrieben und bereit zum Abhaken. Meine Frage. Das klingt doch ähnlich, oder? Also Religion und To-Do-Listen, das klingt ziemlich ähnlich. Ich finde, es ist sogar gleich. Nur ein bisschen anders beschrieben. Mein Thema oder dieses Thema jetzt im zweiten Teil, Gemeinschaft mit Gott, Regeln oder Beziehung, Fragezeichen. Stellen wir uns einmal vor, wir fangen ganz neu an einer Firma an. Und diese Firma hat einen Chef, den allerdings kaum jemand zu Gesicht bekommt. Ich war schon in solchen Firmen. Ich habe den Chef nie gesehen. Vielleicht ein oder zweimal. Und auch du hast diesen Chef noch nie gesehen, aber du hast folgende Informationen über diesen Chef. Er hat diese Firma selbst aufgebaut und hochgewirtschaftet. Man weiß von ihm, dass alles, was in der Firma passiert, er auch wirklich erfährt. Er ist sehr konsequent. Es gibt klare Regeln in dieser Firma. Wenn Regeln missachtet werden, dann schreibt er dir eine Kündigung. In welcher Haltung arbeitest du, arbeiten wir für so einen Chef? Ich habe mal Folgendes aufgeschrieben. Ich denke, die Haltung wäre, das wäre eine gewisse Distanziertheit. Man arbeitet aus einer Distanz zu diesem Chef. Auch ängstlich. Und man ist in gewisser Hinsicht ein Dienstleister. Du wirst bezahlt, also musst du einen Dienst tun, damit der Chef möglichst zufrieden ist. Und jetzt stellen wir uns mal eine andere Perspektive vor. Stellen wir uns einen Vater vor, der eine Firma hat und eines Tages eine Person einstellen möchte. Er überlegt, was er tut. Schließlich entscheidet er sich, seinen Sohn einzustellen. Zu seinem Sohn hat er eine wirklich gute Beziehung. Sie waren oft schon angeln, sie waren zelten, sie haben gemeinsam Urlaube gemacht. Und der Vater ist für den Sohn eine ganz, ganz wichtige Person im Leben. Die haben viel Zeit miteinander verbracht. Der Vater hat ihm vorgelesen, eine ganz innige Beziehung. Aber dieser Sohn hat die gleiche Information wie die anderen. Und die wären, er hat diese Firma selbst aufgebaut und hochgewirtschaftet. Man weiß von ihm, dass alles, was in der Firma passiert, er auch wirklich erfährt. Er weiß, der Chef ist sehr konsequent. Er weiß, es gibt ganz klare Regeln in dieser Firma. Und wenn Regeln missachtet werden, dann schreibt er eine Kündigung, der Chef. Und ich möchte uns jetzt fragen, in welcher Haltung arbeitet jetzt dieser Sohn zu diesem Chef? Ich habe mal Folgendes aufgeschrieben. Eine Haltung, die aus Nähe bestimmt ist. Eine Vertrautheit zum Chef und eine unterstützende Haltung. Keine Dienstleistung. Eine unterstützende Haltung. In welcher Haltung arbeitet also dieser erste Angestellte, den ich gerade beschrieben habe? Er sagt, ich muss alle Regeln befolgen, damit ich diesen Job nicht verliere. Und das Motiv bei diesem Angestellten ist Furcht. In welcher Haltung arbeitet der Sohn? Der Sohn sagt sich, ich möchte alles mir Mögliche tun, um meinem Vater in seiner Aufgabe zu unterstützen. Was ist sein Motiv? Liebe. Auf was fokussiert sich der Angestellte? Auf die Einhaltung von Regeln. Auf was fokussiert sich der Sohn? Auf die Beziehung zu seinem Vater. Was hat der Angestellte über seinen Chef? Er hat nur Informationen. Und was hat der Sohn? Er hat unzählige Erfahrungen. Amen. Wenn ich über Gott spreche, dann geht es mir nicht um seine bloße Existenz. Es geht nicht darum, einfach nur Informationen über Gott zu haben. Es geht auch nicht um eine Religion. Es geht um mehr als, ich wiederhole, die gewissenhafte Sorgfalt in der Beachtung von Vorzeichen und Vorschriften. Es geht nicht darum, To-Do-Listen abzuarbeiten, damit man am Ende gut dasteht. Es geht um eine Person, die mit uns Gemeinschaft und eine tiefe Beziehung haben möchte. Es geht um Gott, der Mensch geworden ist, der zu uns gekommen ist. In Johannes 1, Vers 1 steht, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort und Gott war das Wort. Und Gott war das Wort. Und weiter steht es, im selben Kapitel steht, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sehen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das Wort Gottes, Gott, der das Wort war, wurde Fleisch, wurde Mensch, lebte auf dieser Erde. Warum kam Jesus auf diese Erde? In Johannes 17, Vers 6 heißt es, da sagt Jesus selber im Gebet zu seinem Vater, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart. Also Jesus kam, um den Menschen den Namen Gottes zu offenbaren. Wenn du wissen möchtest, oder anders, wenn ich zu dir komme und den Namen meiner Frau offenbare, die Sarah heißt, dann hast du nur einen Namen. Mehr hast du nicht. Aber wenn du wissen möchtest, wer sie ist und wie sie ist, dann werde ich dir Geschichten erzählen, die ich mit ihr erlebt habe. Dann werde ich dir Dinge erzählen, die sie ausmacht, ihre Wünsche, ihre Sehnsüchte, ihre Träume, das, was sie mag, das, was sie nicht mag. Und immer mehr wirst du eine Offenbarung bekommen, wer sie ist und wie sie ist. Und letztendlich wirst du es nur ganz wissen, wenn du mit ihr zusammenlebst. Und was für ein Vorrecht ist für mich, mit meiner Frau zusammen zu sein. Jesus hat alles getan, alles, um seinen Vater zu offenbaren. Er ist gekommen und hat erklärt, er hat demonstriert, er hat es vorgelebt und er hat gesagt, schaut mich an und ihr werdet den Vater sehen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Tür. Ich bin der Weg zu meinem Vater. Und in Johannes 17, Vers 26 heißt es, da sagt Jesus, und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Wir sehen den Charakter Gottes vom Vater. Was hat Jesus getan? Er ist gekommen und sagt, schaut meinen Vater an, wie er ist. Schaut mich an, der liebt, der bedingungslos liebt. Und in Hebräer 1, Vers 3 heißt es, er, Jesus, ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von den Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten Seite Gottes, der höchsten Majestät. Jesus Christus repräsentiert den Vater, indem er seine Liebe am Kreuz demonstriert. All das, damit wir Gemeinschaft mit Gott haben können und eine Beziehung zum Vater im Himmel haben können. Gemeinschaft mit Gott, Regeln oder Beziehung? Und viele Menschen leben zu Gott eine Art Beziehung, die viel aus Regeln besteht. Einmal im Jahr zum Gottesdienst, abgehakt. Heiligabend, okay. Dann vielleicht mal irgendwo irgendwas Gutes tun, vielleicht mal eine Spende, okay, abgehakt. Dann vielleicht mal einem Nachbarn helfen, abgehakt. Regeln oder Beziehung? Und ich glaube, der Schlüssel, ihr Lieben, ist es für eine Stadt und eine Region und egal wo ist, dass immer mehr Menschen es kultivieren, eine tiefe Beziehung zu ihrem himmlischen Vater zu haben. Und das mit ihm und miteinander. Was ist möglich, wenn wir anfangen, das immer mehr in unserem Herzen zu kultivieren, dass wir keine Regeln zu befolgen haben, sondern dass wir immer tiefer in die Beziehung hineindringen. Amen. Und dafür sind wir auch heute hier. Danach möchten wir uns ausstrecken. Und wir möchten jetzt ein Segnungsgebet anbieten. Und wenn sich hier jemand angesprochen fühlt, der sagt, ich möchte diese Beziehung. Vielleicht kann das Lobpreisteam auch schon mal nach vorne gehen. Ich möchte diese Beziehung. Ich möchte diese innige Gemeinschaft. Ich möchte Gott erleben. Dann kannst du hier nach vorne kommen und hier sind Beter, die dich segnen möchten. Und vielleicht gibt es ja auch jemanden, der sagt, ja, ich möchte überhaupt in diese Beziehung, ich möchte überhaupt mehr von Gott erfahren. Vielleicht gibt es hier so eine Person. Dann kannst auch du nach vorne kommen. Du kannst auch gern zu Markus und mir kommen. Wir reden mit dir, wir beten mit dir. Gemeinschaft mit Gott, Regeln oder Beziehungen. Jesus hat gebetet, dass wir eine zunehmend stärkere Einheit werden. Und unser Wunsch ist es, dass wir in unserer Region, dass wir die Barrieren abbauen, dass wir die Grenzen abbauen, dass es kein Neid gibt, dass es kein schau mal die an, schau mal jene an, schaut mal uns an, sondern dass wir gemeinsam vor Gott kommen und dass seine Beziehung, die wir zu ihm haben, durch unser Leben zum Ausdruck kommt. Amen. Ich lade jeden ein, wenn du dich angesprochen fühlst, komm nach vorne, lass dich segnen, lass für dich beten.